Geht es um Prism, Tempora und ähnliche Dinge, was wir bisher davon wissen? Ich wollte da mal einen kurzen Abriss geben. Natürlich beziehe auch ich meine Kenntnisse nur aus der Presse. Insofern ist das alles mit einem Körnchen Salz zu nehmen. Aber vielleicht ist es trotzdem verblüffend, das in der Gesamtschau nochmal zu sehen. Zunächst zu meiner Person. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marc Neiss. Ich bin von Beruf her in der IT, bin seit, ich glaube, 12 Jahren im CCC aktiv, eigentlich auch relativ regelmäßig hier bei den Datenspuren und seit 2009 bin ich auch Pirat. Die meisten in diesem Auditorium werden 1984 den Roman von George Orwell kennen. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Und man kann jetzt neuerdings hinzufügen, Überwachung ist Sicherheit. Wir sind weit über das hinaus, was Orwell in seinem Buch beschrieben hat. Die Piraten überlegen schon eine ganze Weile recht angestrengt, wie wir die Energie nutzen können, die Orwell produzieren, während er immer schneller in seinem Grab rotiert. Ich möchte zunächst beginnen mit einer Chronologie, so einen kurzen Abriss, was seit Anfang Juni passiert ist. Da würde ich mal ein bisschen schneller durchgehen und bitten, Fragen bis ans Ende von dem Block zurückzustellen, weil das sind doch ein paar Folien. Das Ganze fing an damit, dass am 6. Juni der Guardian einen Bericht hatte, nachdem die Telekommunikationsfirma Verizon Telefonverbindungsdaten an die NSA liefert. Das Weiße Haus hat das auch gar nicht erst dementiert, sondern hat das sofort verteidigt. Das wäre ganz wichtig und entscheidend als Instrument gegen den Terrorismus. Am selben und am Folgetag gab es dann Berichte über Prism, ein Programm der NSA, nachdem die NSA Zugriff auf die Daten von 9 großen Internetfirmen hat, und zwar Microsoft schon seit 2007, ein Jahr später Yahoo, nochmal ein Jahr später Google, Facebook und PorTalk. Wer PorTalk nicht kennt, da lief offensichtlich im arabischen Frühling einiges an Traffic drüber, insofern wahrscheinlich für die NSA interessant, das ist nicht so ein ganz großes Unternehmen. Später kamen dann YouTube, Skype, AOL, Apple hinzu und man munkelt, dass demnächst auch noch Dropbox folgen soll. Am 9. Juni hat sich Snowden auf eigenen Wunsch enttarnt. Glenn Greenwald, der Journalist des Guardian, wollte ihn eigentlich schützen. Aber Snowden wollte dort mit Namen und Gesicht auftauchen, um der Sache vielleicht mehr Gewicht zu verleihen. Er hat gesagt, dass er nicht mehr guten Gewissens der US-Regierung erlauben kann, die Privatsphäre, die Freiheit des Internets und die Grundrechte von Menschen rund um die Welt einer umfassenden Überwachung zu opfern, die im Geheimen abläuft. Man muss dazu wissen, Snowden hatte als Beschäftigter bei einem Dienstleister der NSA und CIA ein nettes Jahresgehalt. Man redet von 200.000 US-Dollar. Er war tätig auf einer NSA-Installation in Hawaii. Er hatte dort ein Haus, eine Freundin. Und er war sich völlig im Klaren darüber, dass in dem Moment, wo er sich hier enttarnt, all das weg ist. Dass er dort einfach nicht mehr hin kann. Am 11. Juni berichtete die Tagesschau dann, dass niemand von nichts was gewusst habe. Innenminister Friedrich verzichtete auch nicht darauf, zum wiederholten Mal darauf hinzuweisen, wie viele böse Terroranschläge in Deutschland verhindert worden seien mit Überwachung. Und am selben Tag gab es eine Meldung, dass auch Kanada Internet- und Telefonverkehr im Ausland abhört. Am 16. Juni berichtete der Guardian, dass der britische Geheimdienst Government Communication Headquarters internationale Treffen in Großbritannien ausspioniert hat, zum Beispiel das G20-Treffen im Jahr 2009. Also die sollen da so Sachen gemacht haben wie Internetcafés verwanzt und Hotels und ähnliche Dinge. Am 16. Juni berichtete der Guardian, ist die Folie doppelt? Nee, hat nicht umgeschaltet. Am 21. Juni berichtete der Guardian über Tempora, ein Programm des GCHQ, mit dem eigentlich sämtliche von Großbritannien über den Atlantik in nach Amerika verlaufenden Glasfaserkabel angezapft und der komplette Datentraffic einmal für einen Monat in Datenbanken gelegt wird. Volker Kauder entblödete sich nicht zu sagen, wenn das zuträfe, wäre das völlig inakzeptabel. Am 29. Juni gab es einen Spiegelbericht, dass die NSA die EU-Vertretungen in Washington und bei den Vereinten Nationen verwanzt habe. EU-Politiker äußerten sich natürlich einhellig empört. Am 30. Juni gab es einen Bericht, dass die NSA in Deutschland wesentlich mehr Daten als in jedem anderen Land erhebt in Europa. Und zwar 500 Millionen Kommunikationsdaten pro Monat. Und dass die US-Geheimdienste die Regierung gezielt ausforschen bis hoch zur Bundeskanzlerin. Und daraufhin die Bundesregierung wieder, wenn das zuträfe, also es wäre ja sowas von inakzeptabel. Am 1. Juli gab es einen Bericht im Guardian, die NSA habe Dutzende Botschaften in Washington verwanzt. Deutschland stand nicht auf dieser Liste, trotzdem sagte Regierungssprecher Seibert, wenn das zuträfe, wäre das inakzeptabel. Am 2. Juli kam es zu einem diplomatischen Zwischenfall, da wurde nämlich das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten Evo Morales in Wien zur Landung gezwungen, nachdem mehrere europäische Länder die Überflugrechte verweigert hatten. Das fanden die nicht nett. Snowden beantragte an demselben Tag in 21 Ländern Asyl und Deutschland lehnte den Antrag noch am gleichen Tag ab. Wer das TV-Duell zwischen Merkel und Steinbrück verfolgt hat, der mag gehört haben, dass Steinbrück in dem TV-Duell sagte, Snowden habe in Deutschland nie Asyl beantragt. Das ist definitiv falsch. Es wurde übrigens abgelehnt mit der Begründung, wenn er in Deutschland Asyl beantragen wolle, müsse er sich in Deutschland befinden. Das ist rechtlich tatsächlich so. Also um in Deutschland Asyl zu beantragen, muss man in Deutschland sein oder ich glaube in einer Botschaft, aber auf deutschem Territorium halt. Am 3. Juli gab es eine Pressekonferenz oder Pressemitteilung aus Berlin, dass die deutschen Sicherheitsbehörden und die Bundesregierung keinerlei Kenntnis über die Überwachung des deutschen Internetverkehrs durch US-Geheimdienste hätten. Mal bitte merken. Wir wissen von nichts. Am 4. Juli gab es einen Bericht von Le Monde aus Paris, dass der französische Geheimdienst DGSE systematisch Metadaten von Telefonaten, E-Mails und sozialen Netzwerken sammelt. Also auch die Franzosen. Am 5. Juli gab es als Reaktion auf den Vorfall mit diesem Flugzeug mehrere Asylangebote lateinamerikanischer Länder an Snowden. Der könnte da jetzt also hin, der hat aber ein leichtes logistisches Problem. Es ist nicht so einfach, eine Route zu finden, die von Moskau nach Südamerika führt, ohne über das Territorium eines mit den USA befreundeten Staates zu fliegen, wo ein Flugzeug möglicherweise zur Landung gezwungen werden könnte. Ich meine, wenn die den bolivianischen Präsidenten da vom Himmel holen, dann halten die auch ein anderes beliebiges Flugzeug mal mitten im Flug an. Insofern hat er folgerichtig auch erstmal das Asylangebot Russlands angenommen am 12. Juli. Am selben Tag meldete der Guardian, Microsoft habe mit der NSA und dem FBI zusammengearbeitet, um Verschlüsselungen offenzulegen. Das heißt, es gibt nicht nur PRISM, nachdem der NSA quasi Zugriff auf die Informationen in den IT-Systemen von Microsoft gewährt wird, sondern Microsoft hat aktiv in seinem Betriebssystem und in seinen Anwendungsprogrammen Hintertüren eingebaut, damit gegen die NSA eine aktive, wirksame Verschlüsselung nicht mehr möglich ist. Man kann mit Outlook keine Mails verschlüsseln, die die NSA nicht lesen kann. Man kann, wenn man das im Betriebssystem eingebaute Festplattenverschlüsselungssystem nutzt, die Festplatte nicht so verschlüsseln, dass die NSA sie nicht wieder entschlüsseln kann. Am 16. Juli gab es eine Meldung des Yahoo über das Informationsfreiheitsgesetz der USA, endlich geschafft hat, die Dokumente freizuklagen, die belegen, dass sie versucht haben, sich juristisch zur Wehr zu setzen. Weil sie wurden ja per Gericht gezwungen, an diesem Abschmorcheln teilzunehmen im Rahmen von PRISM. Und jetzt weiß man, sie haben es nicht ganz freiwillig getan. Man mutmaßt aber auch, dass diese Unfreiwilligkeit nicht etwa aus irgendwelchen Skrupeln herrührt, da Daten weiterzugeben, sondern schlicht und einfach daran hängt, den Aufwand, den sie selber damit haben, den müssen sie auch selber bezahlen. Das gilt auch für die anderen Firmen. Am 17. Juli hat die Bundesregierung dementiert, dass die Bundeswehr in Afghanistan auf ein System namens PRISM zugreifen könne. Da gäbe es zwar auch ein Programm, das hieße auch PRISM, aber das wäre völlig zufällig, dass es genauso gleich heißt. Am 20. Juli gab es dann mehrere Meldungen, Guardian, Welt, Heise habe ich hier als Quellen mal drin, dass die deutschen Geheimdienste das NSA-Programm X-Keyscore einsetzen. Der Verfassungsschutz hat sich dazu, glaube ich, gar nicht geäußert, aber der BND sagte ja, Also diese Software, die haben wir wohl, aber eigentlich testen wir das im Moment nur. Am 24. Juli verlangten US-Behörden von mehreren kleineren Unternehmen die Herausgabe der Keys zu den SSL-Zertifikaten. Was bedeuten würde, wenn die NSA diese Keys in den Fingern hat, ist SSL halt auch nicht mehr sicher. Also ist es eh nicht, seit, wie wir seit gestern wissen, aber das ist nochmal ein anderer Fall. Am 25. Juli meldete die Tagesschau, dass die NSA auch an dieser unseligen Drohne, die dem Verteidigungsminister gerade so ein bisschen Ärger bereitet, beteiligt war, dem Orohawk, weil da irgendwelche Blackboxen von der NSA drin verbaut sind und die Kryptographie quasi von der NSA kommt. Man könnte jetzt vermuten, dass die in der Lage wären, die Dinger auch gegen den Willen der Piloten bei der Bundeswehr fernzusteuern, aber das weiß ich natürlich nicht. Am 18. August wurde David Miranda, der Partner von Glenn Greenwald, auf dem Rückflug von Moskau in London Heathrow am Flughafen 9 Stunden festgehalten und verhört. Man hat sein Notebook beschlagnahmt und hat unter Haftandrohung die Passwörter zu seinen kompletten sozialen Netzwerken und anderen Dingen von ihm sich geben lassen. Er hat die auch rausgegeben. Da die eh schon ziemlich genau wissen, was der Guardian hat, das denke ich zumindest, diente das nicht dazu, herauszufinden, welche Daten er vielleicht noch von Snowden bekommen haben könnte, sondern zumindest in den USA ist ja die soziale Ächtung von Homosexuellen immer noch ziemlich stark. Wahrscheinlich diente das eher dazu, Glenn Greenwald als schwulen Journalisten zu brandmarken. Am 19. August sind dann ein paar Leute vom britischen Geheimdienst beim Guardian eingerückt und haben verlangt, dass die Festplatten mit den Daten drauf zu vernichten seien. Das haben die dann auch gemacht, also die haben richtig im Keller Notebooks mit dem Hammer zerkloppt unter Aufsicht der Geheimdienstler, was den Geheimdienstlern aber natürlich nicht nützt, weil der Guardian ist ja nicht blöd und die haben die Daten längst weltweit in ihren Büros verteilt und wahrscheinlich auch noch sonst wo dreimal gebunkert. Wie sich herausstellte, geht das direkt auf eine Anweisung von Cameron zurück. Am 25. August meldete der Spiegel, dass die NSA die UN-Zentrale in New York abhört, unter anderem es geschafft hat, in die interne Videokonferenzanlage einzudringen. Ich glaube, da hat bestimmt auf deutscher Seite auch wieder jemand gesagt, das sei inakzeptabel. Am 29. August meldete die australische Zeitung The Age, dass auch Australien Unterseekabel anzapft. Die sitzen halt an dem anderen großen Meer am Pazifik und das Australian Signals Directorate, und da habe ich mich verschrieben, in Partnerschaft mit den Briten, den Amis und, man höre und staune, Singapur, hat wohl da auch die Daten von. So, das zunächst zu dieser kurzen Übersicht. Die Meldung von gestern, die ich leider nur aus Deutschlandfunknachrichten kenne, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, auch nur den Guardian-Bericht von gestern zu lesen, besagt ja, dass die Geheimdienste auch in der Lage sein sollen, irgendwie in Verschlüsselung aktiv reinzugucken, dass die dafür extra Programme haben. Ich weiß nicht, ob es dabei mehr geht als SSL. Ich habe es noch nicht geschafft, das zu recherchieren, aber wir erwarten auch in näherer Zukunft noch einige Überraschungen, denke ich. Gibt es denn bisher Fragen dazu? Okay, dann gucken wir uns mal an, wie das alles so läuft. Echelon war hier in diesen Rollen bei den Datenspulen, glaube ich, schon mehrmals Thema. Das ist ein weltweites Abhörnetzwerk seit den 70er Jahren. Das Bild hier zeigt Bad Aibling, eine Station von Echelon in Bayern, die, wie ich höre, nicht mehr aktiv genutzt wird von der NSA. Aber die NSA sitzt in Darmstadt-Weiterstadt und in Darmstadt befindet sich der größte deutsche Telekommunikationsknoten. Und gerüchteweise bauen sie auch gerade in Wiesbaden-Erbenheim in irgendeiner US Army Facility ein neues Gebäude. Und da ist nicht allzu weit in Frankfurt-Eschborn der D6 zum Beispiel. Also die sind da immer noch sehr aktiv. PRISM an sich als Programm wurde zum ersten Mal erwähnt 2005. Es gibt auf einem MIL-Server der Amerikaner ein frei zugängliches Dokument, das die Washington Post Sunchart genannt hat. In der Mitte steht irgend so ein Begriff wie Verteidigungsbereitschaft oder so und dann sind so strahlenförmig nach außen verschiedene Organisationen und Teile und Programme aufgeführt. Und das Ganze ist noch unterteilt in verschiedene Abschnitte. Und in dem einen Abschnitt, wo es halt um Aufklärung geht, dort steht halt an dem Ende des Strahls ein Schild mit dem Namen PRISM. Das wurde ab 2007 massiv ausgebaut. Vielleicht dazu noch kurz die Historie. Nach dem Anschlag auf das World Trade Center 2001 hat die Bush-Administration unter Umgehung der FISA und des FISC, da komme ich gleich noch zu, was das ist, ein eigenes kleines geheimes Abhörprogramm gemacht mit der NSA. Die durften also einfach mal ohne rechtliche Grundlage ein paar Jahre lang alles. Das hieß Stellar Wind, das Programm. Und 2006 kam das raus und hat der Kongress ihnen ein bisschen auf die Finger klopfen wollen. Und dann haben sie die FISA geändert, damit wieder eine rechtliche Grundlage dafür da ist. Und das Resultat davon sind mehrere Programme bei der NSA, unter anderem mindestens diese vier. Mainway zur Speicherung von Telefonmetadaten. Marina zur Speicherung von Internetmetadaten. Also die hängen halt auch in den USA an allen großen Peering-Knoten drin. Überall, wo in großem Maßstab Daten ausgetauscht werden, hat die NSA eine Installation, um das abzugreifen. Nucleon also zur Speicherung von Gesprächsinhalten und Prism, wie beschrieben, halt, um die Kommunikationsinhalte von den großen Internetfirmen zu bekommen. Die Rechtsgrundlage ist, wie gesagt, der Foreign Intelligence Surveillance Act, also sowas wie Fremdaufklärungsüberwachungsgesetz. Das ist ein Ding, das wurde eigentlich in den 70ern mal geschaffen aufgrund eines Datenskandals, den es damals gab. Auch damals haben, ich glaube, das FBI in großem Maßstab Leute überwacht, und zwar auch ohne Rechtsgrundlage. Und man wollte eine Rechtsgrundlage dafür schaffen und das Ganze ein bisschen einschränken. Also eigentlich war der Zweck von FISA erstmal eine Einschränkung. Und 2007 hat man FISA halt so angepasst, dass die NSA es jetzt auch als Grundlage für ihre neuen Programme nutzen kann. Und zur Überwachung von FISA gibt es ein geheimtagendes Gericht, den FISC, Foreign Intelligence Surveillance Court. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Da gibt es zwar ein Gericht mit Richtern, aber die tagen nur im Geheimen. Die Protokolle und die Urteile werden nicht veröffentlicht. Da kommt man nur ran, wenn man eine entsprechende Sicherheitseinstufung hat, also quasi nur von Regierungsseite. Und früher war das so, die mussten für jede Überwachung einzeln quasi einen Warrant ausstellen, so eine Art Online-Durchsuchungsbefehl. Seit 2006, 2007 ist das ein bisschen anders. Die brauchen jetzt die Warrants nur noch, wenn es um amerikanische Staatsbürger geht, einzeln ausstellen. Und wenn es um alle anderen geht, die müssen wir ja überwachen, das ist in amerikanischem Sinne völlig legitim und normal und auch gewünscht. Da gibt es dann so weitreichende Warrants, die halt sagen, ja, mach mal, so, du darfst ein Jahr lang dies und jenes. Also eine effektive gerichtliche Kontrolle gibt es da eigentlich nicht mehr. Als weiteres Gesetz gab es noch den Protect America Act. Da steht unter anderem halt drin, dass Amerikaner nicht überwacht werden dürfen. Und das ist auch tatsächlich in der Diskussion im Moment deren Hauptproblem. Also dass da Europäer überwacht werden, Asiaten oder sonstige Leute, ist denen völlig scheißegal. Es geht nur darum, dass da keine amerikanischen Staatsbürger überwacht werden, weil das wäre ja nicht mehr verfassungsgemäß. Wie effektiv dieser FISC ist, dieser Court, sieht man halt auch daran, vor dem Kongress werden regelmäßig die Zahlen veröffentlicht und seit 2001 wurden von etwa 20.000 Anfragen 10 abgelehnt. Das nenne ich echt mal eine effektive Kontrolle. Hier eine kleine Grafik, ich weiß nicht, ob man die bei der Farbgebung von hinten sieht. 2001 ist ungefähr hier und es steigt halt schön an und auch unter Obama ist es nicht auf das Level von vor 2001 zurückgegangen. Das heißt, wir haben eine deutliche Steigerung der Überwachung. 2012 gab es den Versuch einiger Abgeordneter, dieses Gesetz, die FISA, nochmal zu ändern. Die hatten nur ein Problem. Die Handvoll Abgeordneter der Demokraten, die das ändern wollten, die wussten nicht, wovon sie redeten. Die kannten diese ganzen Programme nicht. Und die paar Abgeordneten, die die Programme kannten, die waren zur Geheimhaltung verpflichtet und durften nicht drüber reden. Insofern ist es dann auch kläglich gescheitert. Aber es gibt ja noch ein paar Hartnäckige. Zum Beispiel den Senator Ron Wyden aus Oregon. Der hat mehrfach die Frage aufgeworfen, wie viele amerikanische Bürger sind denn von dieser Überwachung betroffen? Naja, er hat mehrfach keine Antwort gekriegt, bis irgendwann der Inspector General McCulloch III von der NSA einen Brief geschrieben hat, wo drin steht, das können wir nicht sagen, weil wenn wir jetzt versuchen würden, die Amerikaner in dieser Datenbank zu zählen, die wir da erfasst haben, dann verletzen wir ja deren Privatsphäre. Und das ist kein Witz, das stand da tatsächlich drin. Wie gehen die Analysten bei der NSA vor? Naja, es gibt sogenannte Selektoren, das sind sozusagen Suchkriterien. Die tippt der NSA-Analyst in so ein Formular ein, füllt parallel ein Formular mit einer Begründung aus, warum er diese Untersuchung jetzt durchführen möchte. Irgendwo stand in der Washington Post auch noch, wenn Sie eine Live-Untersuchung durchführen wollen, also tatsächlich bei zum Beispiel Facebook-Chats, die jetzt gerade in Echtzeit ablaufen, auch gleich zu verfolgen, dann brauchen Sie ein Vier-Augen-Prinzip. Also dann muss halt ein zweiter Analyst mindestens derselben Einstufung zustimmen. Also ich frage halt mal meinen Tischnachbarn oder so. Und der technische Zugang zu den Systemen bei den großen Internetfirmen, der läuft über das FBI. Das FBI betreut die Technik bei den Leuten vor Ort und es ist auch nicht so, nach allem, was wir wissen, dass NSA oder FBI direkt in die Systeme der Internetfirmen reingreifen. Sondern die haben dort einen Rechner vor Ort, der gekoppelt ist, der übergibt eine Suchanfrage an ein System des jeweiligen Unternehmens. Das Unternehmen bearbeitet diese Anfrage und liefert die Daten zurück. Was aber auch Sinn macht, weil ich nehme mal an, die Datenhaltung bei Firmen wie Microsoft, wie Facebook, Google ist so groß und so komplex, dass man die ohne Einweisung eh nicht versteht. Das heißt, die Geheimdienste brauchen einfach auch die Zuarbeit der Firmen, weil sie selber gar nicht in der Lage wären, das adäquat zu leisten. Was da abgeschnorchelt wird, ist so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Audio, Videochats, Bilder, E-Mails, irgendwelche Dokumente, Verbindungslogs, Adressbücher, Kalender, irgendwelche Dateien, die man in die Cloud geladen hat. Und angeblich kommen 98% der Inhalte von Yahoo, Google und Microsoft. Wenn die Daten dann bei der NSA zurück sind, landen sie wohl zuerst in einem System namens Printora. Das ist so eine Art Katalogisier- und Sortiersystem. Das unterscheidet wahrscheinlich nach dem, was ich der Washington Post entnehmen konnte, danach, welche Arten von Daten es sind. Sind das verschlüsselte Mails, gehen die in System A? Sind das Videos, gehen die in System B und so weiter? Und außerdem werden an der Stelle noch Metadaten aus anderen Quellen hinzugemischt. Zum Beispiel die Internet-Metadaten, die sie an irgendwelchen Peering-Knoten abgreifen oder die Telekommunikations-Metadaten, die Verizon und AT&T liefern. Und je nach Komplexität der Anfrage hat der Analyst innerhalb von ein paar Minuten bis ein paar Stunden ein Ergebnis auf dem Bildschirm. Das ist aber, das war zwar das Erste, was wir gehört haben in diesen ganzen Veröffentlichungen PRISM, aber nachdem ich die Präsentation, die als Top Secret eingestuft war, die Washington Post komplett, die Washington Post war es, komplett veröffentlicht hat, über XG-Score durchgeguckt hatte, wurde mir etwas anders. Das hat nämlich noch ein bisschen eine andere Qualität. Es handelt sich bei XKeyscore um ein Digital Network Intelligence Analytic Framework, das heißt so eine Art Rahmensystem, um Aufklärung in digitalen Netzwerken zu betreiben. Es hat wohl recht große Datenpuffer. Alles, was das System sich reinfrisst, wird erstmal für 3 Tage aufbewahrt und vorne kommen neue Daten rein, die alten fliegen hinten raus. Es soll angeblich ein Cluster von 500 weltweit verteilten Linux-Servern sein. Auf einer Folie stand auch 700, also es sind einige hundert. Und das Alleinstellungsmerkmal von XKeyscore ist, es kann auf wahnsinnig großen Datenmengen suchen, ohne groß einschränkte Kriterien zu brauchen. Normalerweise, einige hier werden das kennen, wenn ich auf eine Datenbank losgehe und die SQL-Abfrage scheiße ist und die Datenmengen sehr groß, dann kann ich ziemlich lange warten. Das kann schon mal ein paar Tage dauern bei großen Datenbanken, bis da wieder was zurückkommt. Und das ist eigentlich das, wie die meisten auch Überwachungsdatenbanken wohl arbeiten. Und XKeyscore, da haben sie einen Weg gefunden, da irgendwas anders zu machen. Wie das im Detail technisch funktioniert, wird nicht gesagt. Aber XKeyscore braucht prinzipiell keine einschränkenden Kriterien. Ich kann also sehr allgemeine Dinge abfragen. Ich habe weiter hinten noch ein paar Beispiele. Zusätzlich gibt es Integration mit anderen Systemen, wie zum Beispiel Marina für die Internet-Metadaten, wenn man doch mal was braucht, wo man irgendeine Suche mit einschränken möchte. Es gab eine schöne Karte in diesen Slides von der NSA. Das sind wohl die Installationen. Hier steht auch das mit den 700 Servern. Insofern weiß ich nicht, ob da eher der Text in der Zeitung, der von 500 sprach, oder diese Folie recht hat. Also 150 Installationen mit insgesamt 700 Servern. Und Europa ist da ziemlich rot. Und wenn man das von hinten nicht lesen kann, das sind wirklich die Originalslides der NSA. Da steht auch unten links noch Top Secret. Hier ist mal so eine kurze Darstellung, wie das wohl technisch funktioniert, aber mehr als diese eine Aussage ist in den Slides auch nicht drin. Das heißt, wie das System intern aufgebaut ist, wissen wir nicht. Links ist die Suchsession, dann gibt es Processing Engines für verschiedene Sachen. Also wenn man nach einer Telefonnummer sucht, sucht die Processing Engine halt in den ganzen Daten einfach nur nach Telefonnummern. Hier sind noch erwähnt E-Mail-Adressen, Logins und User Activity. Das können im Prinzip beliebige Dinge sein. Das Ding kann ziemlich viel. Und rechts sind halt die Datenbanken und dann auch der angeschlossene Arbeitsplatz des Analysten. Nach was kann man da drin suchen? Naja, E-Mail und zwar die Metadaten und die Inhalte, zumindest wenn es nicht verschlüsselt ist oder wenn die NSA die entsprechende Verschlüsselung brechen kann. Da man üblicherweise SSL benutzt, um seine Mails bei seinem Provider abzuholen und wenn SSL jetzt als gebrochen betrachtet werden muss, ist die Chance recht groß, dass von ziemlich vielen Mails dort Klartexte verfügbar sind, es sei denn, sie sind nochmal extra mit PGP oder was anderem verschlüsselt. Naja, Facebook-Chats, Twitter-Nachrichten, Browsen im Netz, irgendwelche Websuchen, die man gerade ausführt. Etwas, wo ich echt nicht weiß, wie das funktioniert. Sie kriegen wohl die IP-Adressen der Besucher einer Website raus. Und Telefonate, das heißt Metadaten und mindestens zum Teil auch die Inhalte der Telefonate. Und da sind in den Folien so ein paar nette Nutzungsbeispiele drin. Ich kann zum Beispiel einfach auf ein Land losgehen und sagen, zeige mir bitte alle Kommunikation, die du gerade beobachtest, wo die Sprache nicht zur Umgebung passt. Oder zeige mir bitte für, weiß ich, Malta jeden, der dort Verschlüsselung benutzt, also PGP zum Beispiel. Oder zeige mir bitte alle Leute, die gerade irgendwelche verdächtigen Suchen im Netz eingeben. Und ganz konkret die Beispiele, die in den Folien drin sind, show me all PGP usage in Iran. Das heißt, jeden, der verschlüsselte E-Mail im Iran verschickt, kann das System finden, zumindest behaupten das die Folien. Oder sowas wie my target speaks German but is in Pakistan, how to find him. So, meine Zielperson, die spricht Deutsch, aber befindet sich gerade in Pakistan, wie finde ich raus, wo der ist? Oder, das fand ich am bemerkenswertesten, weil das tatsächlich die Fähigkeiten dieses Programms auch ein bisschen illustriert, show me all Excel sheets containing MAC addresses from Iraq. Da müssen wir erstmal davon ausgehen, dass natürlich in Excel Metadaten des Computers gespeichert werden, mit dem sie erstellt werden. Unter anderem offensichtlich die MAC-Adresse, das war mir zumindest neu. Also, dass da viel Scheiß drinsteht, wusste ich. Aber dass die MAC-Adresse da drin gespeichert wird, wusste ich nicht. Und offensichtlich haben die NSA auch eine Datenbank, wo sie einmal identifizierte Geräte, also die MAC-Adressen dieser Geräte, was sie ja online vielleicht irgendwo sehen können, in irgendeiner Art Datenbank drin haben, wo sie herausfinden können, das gehört zu diesem Land und das gehört zu jenem Land. So, kommen wir mal zu Tempora. Das ist halt ein Abhörprogramm des Government Communication Headquarters in Großbritannien. Das ist in Betrieb seit 2009, der eine Teil, der andere Teil seit 2011. Wenn man die Namen der zwei Komponenten liest, wird schon ein bisschen deutlich, was der Anspruch daran ist. Das eine heißt Mastering the Internet, also Beherrschung des Internet. Und das andere heißt Global Telecoms Exploitations, also globale Telekommunikationsausforschung. Die gehen da nicht mit, also die backen da keine kleinen Küchlein. Und das sieht man auch, wenn man beobachtet, was sie tatsächlich tun. Wie gesagt, es sind etwa 200 Glasfaserkabel, die dort abgehen, Tendenz steigend. Die Unternehmen werden wie die Unternehmen bei Prism, bei den Amerikanern, gerichtlich zur Mitarbeit verpflichtet. Die haben sich auch nicht so sehr gewehrt wie die Unternehmen in den USA. Was ich so gehört habe, sind die Briten dann ein bisschen geschickter, die zahlen das für die Unternehmen. Dann haben die auch keine Schmerzen mehr. Die Daten werden kopiert, indem man tatsächlich in der Hardware das Lichtsignal ausleitet, also kopiert. Es gibt entsprechende Splitter, das heißt, die haben einfach die letzten Router oder Switches oder sonstigen Netzwerkgeräte vom großen Seekabel genommen und haben da ein bisschen zusätzliche Hardware drin verbaut und einen eigenen Ausgang. Das ist mehr oder weniger das, was die da tun. Alle Daten, die Sie dort kriegen, werden angeblich für 30 Tage gespeichert. Es sollen wohl pro 24 Stunden etwa 21 Petabyte sein. Und das wäre, um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, laut dem Journalisten, der den Artikel geschrieben hat, etwa 192 Mal der komplette Inhalt der British National Library pro Tag. Ich habe mir mit Kenntnis der Preise, die man für komplexe, teure, professionelle Storage-Hardware braucht, mal überschlagen, was man bräuchte, um diese Datenmengen tatsächlich für einen Monat zu speichern, und kam auf einen Betrag, wenn man jetzt tatsächlich, ich sag mal, NetApps oder EMC-Quadrat oder sowas hernimmt, auf 5, 6, 700 Millionen Euro, also durchaus machbar. Und wenn man das Ganze so angeht, wie Google es angeht, mit billigen Platten und dafür eigenem Betriebssystem und eigenem Filesystem und eigener Datenbank obendrauf, ja, dann sind das deutlich unter 100 Millionen. Also rein von der Fähigkeit eines Staates, eine entsprechende technische Installation zu schaffen, ist das durchaus machbar. Und es ist wahrscheinlich auch billiger als das, was gerüchteweise die Amerikaner haben. Man redet davon, die hätten ein Unterseeboot, das in der Lage ist, halt die Seekabel tatsächlich vor Ort anzugreifen. Es ist ja bekannt, und es gibt sogar im Internet teilweise zu kaufen, das ist im Prinzip ein Brett mit einer Kabelführung, die das Kabel in einen bestimmten Winkel bringt, also in einen bestimmten Radius. Und wenn man dann die Isolierung außen so weit beschädigt, dass das Licht austreten kann, tritt ein Teil des Lichts an einer bestimmten Stelle der Biegung aus. Und genau das soll das U-Boot wohl unterseeig mit den Kabeln veranstalten. Das heißt, die zapfen direkt die Lichtsignale in den Kabeln an. Da das Licht im Kabel durch Totalreflexion weitergeleitet wird, wenn man da einen entsprechenden Radius hinkriegt, tritt an der Stelle halt ein Teil des Lichts nach außen. Ja, kann man auch machen. Die Briten haben da einen besseren Weg, glaube ich. Mal kurz zu der deutschen Sicht. Wie gesagt, die Regierung weiß offiziell von nichts. Das ist alles äußerst inakzeptabel. Und auch die Dienste haben zunächst jedes Wissen bestritten, was den BND in ein bisschen blöde Situation brachte zu der Zeit, weil es war völlig klar, wenn sie wirklich von nichts wissen, dann haben sie ihren Job nicht gemacht. Und wenn sie was wissen, dann lügen sie uns gerade an. Wie sich herausgestellt hat mittlerweile, sie haben uns angelogen, mehrfach. BND und Verfassungsschutz nutzen XG-Score. Der BND nutzte laut einem anderen Whistleblower, den man im Zuge der Snowden-Affäre wieder ausgegraben hat, seit 1999 eine andere Software der NSA namens Thin Thread. Das war vielleicht so eine Art Vorläufer von XKeyscore, wissen wir nicht. Und der BND gibt massenhaft Daten an die NSA weiter. Pofalla sprach von 2 Datensätzen. Mittlerweile ist rausgekommen, dass es deutlich mehr ist. Und damit haben die Dienste in 2 Ländern die Möglichkeit, ihre eigene Gesetzeslage sehr nett zu umgehen. Wenn die Amerikaner deutsche Staatsbürger beschatten, abhören, und der BND macht das mit Amerikanern und man anschließend die Daten austauscht, hat eigentlich niemand so richtig was Verbotenes gemacht. Und da sind ja noch ein paar mehr Länder beteiligt als nur Deutschland und die USA. Dann ging es um die Daten vom DZIX, dem größten deutschen Internetaustauschknoten in Eschborn. Da hat der DZIX ganz entschieden dementiert, dass da irgendein Geheimdienst dran hängt, und sie haben wahrscheinlich auch recht. Die NSA hängt, nach dem, was wir jetzt wissen, eben nicht am DZIX. Die NSA hängt an den Systemen von Level 3, was einer der weltweit größten Provider ist. Und die hängen natürlich wiederum am DZIX. Also ob ich die Daten jetzt eine Station weiter vorne oder hinten rausleite, ist dann auch ziemlich egal. Und jetzt eigentlich der für mich interessanteste Teil. Es sind auch durchaus ein paar Folien drin, die dem einen oder anderen hier schon bekannt vorkommen könnten. Weil ähnlich wie bei der Vorratsdatenspeicherung schaffen wir die Unschuldsvermutung hier ab. Früher war das immer so, ermittelt wurde durfte nach einem konkreten Tatverdacht. Jetzt ist es so, wir legen uns alle Daten auf Halde, irgendwas Verdächtiges werden wir später schon finden. Und das bedeutet, jeder ist verdächtig und immer. Dann haben wir diesen Aspekt, den ich tatsächlich in anderen Vorträgen hier schon hatte, dass Software zunehmend unser Leben bestimmt. Diese Suchalgorithmen in all diesen Programmen, die beruhen auf irgendwelchen Annahmen. Aber ob diese Annahmen zutreffen, das wissen wir nicht. Das heißt, diese Algorithmen könnten durchaus auch fehlerhaft sein. Außerdem könnte natürlich die Datengrundlage, auf der diese Algorithmen arbeiten, falsch oder auch unvollständig sein. Und im Grunde ist das alles nur noch eine Entscheidung aufgrund von statistischen Bewertungen. Und das guckt sich eigentlich kein Mensch mehr an, sondern wenn der Mensch, der hinten am Ende der Kette das Ergebnis von dem Programm kriegt, der nimmt das quasi als gegeben. Damit haben wir die Etablierung einer neuen Sicht und Denkweise. Dass nämlich Menschen eben nicht mehr als Menschen betrachtet werden, als Individuen, sondern als eine Sammlung von Dingen, die ein Computer bewerten kann, als Datensatz, als klassifizierbare Einzelaspekte. Ich werde in eine Schublade gesteckt. Und bei den Geheimdiensten ist halt die Schublade besonders interessant, wo die Gefährder drin sind. Das heißt, die Frage, die die Geheimdienste stellen, ist, was ist unser Gefahrenpotenzial anhand der Daten, die wir von dieser Person haben? Dann passiert natürlich was, ich habe das mal Mainstreaming genannt. Ich bin mir aber fast sicher, dass das soziologisch gesehen nicht der richtige Fachbegriff ist, aber ich bin da kein Fachmann. Und ich habe noch nichts Besseres gefunden. Leute, die überwacht werden, die verhalten sich anders. Wenn ich weiß, dass eine Fernsehkamera auf mich gerichtet ist, dann werde ich wahrscheinlich nicht in der Nase popeln und ich werde wahrscheinlich im Fernsehstudio auch keinen Pups lassen. Wenn ich unbeobachtet bin oder zumindest denke, das zu sein, dann kann das vielleicht schon mal passieren. Und im Bewusstsein dieser massiven Überwachung werde ich vielleicht bestimmte Dinge auch im Internet nicht mehr tun, nicht mehr sagen, einfach lassen. Das ist ein Einpressen in ein bestimmtes Schema. Ja, man versucht sich einer angenommenen Norm zu nähern. Du sollst nicht rauchen, du sollst keine Geheimnisse haben, du sollst tun, was alle tun und denk immer dran, du wirst beobachtet. Das Sein und das Schein von der Menschen sollen sich nicht mehr unterscheiden und jemand, der den Kopf zu weit rausstreckt, da wird der Kopf halt dann abgeschnitten. Wir haben eine Automatisierung sozialer Kontrolle. Das hier ist tatsächlich eine Folie, die ich einfach so aus einem alten Vortrag übernommen habe. In Mailand gibt es über 1000 Kameras, schon seit vielen Jahren, die mit einer Software verbunden sind, die gefährliches Verhalten automatisch erkennen soll. Und dann geht wenigstens in einem Lagezentrum noch ein Alarm los und ein Polizist guckt sich das an. Das Project Index war da ja schon ein bisschen weiter. Das ist dieses Jahr beendet. Das war ein Forschungsprogramm der EU im Rahmen des 7. Rahmenforschungsprogramms. Da wurden 15.000 Euro dafür aufgewendet, um ein operatives Polizeisystem schaffen zu wollen oder zumindest den Prototyp desselben, das dann mit fliegenden Kameras eine Menschenmenge beobachten sollte. In diesen Kameras lief eine Software, die verdächtiges Verhalten sofort erkennen sollte und sobald verdächtiges Verhalten erkannt wurde, die Person per Gesichtserkennung erkennen sollte oder die Person nennen, der auch in der Lage war, durch eine große Menschenmenge zu folgen, also die immer wieder zu finden, auch wenn die mal kurz verschwand oder so. Und im Hintergrund ging dann die Suche los. Da wurden eigene Suchtechnologien entwickelt, um über alle angeschlossenen Datenbestände zu suchen, was in dem Fall bedeuten könnte, sämtliche Finanzdaten, Meldedaten, Polizeidatenbanken, was ich, Schengen-Informationssystem für Deutschland, vielleicht Inpol, für Sachsen dann IWO oder IWO 2, und dann parallel auch noch Internet, also öffentliche Daten oder Daten aus sozialen Netzwerken. Was bei einer konkreten Installation dann an Daten verfügbar wäre oder angeschlossen sein könnte, unterscheidet sich wahrscheinlich je nach Land. Aber das Ganze wäre ohne Eingriff eines Menschen vonstatten gegangen. Das heißt, nur weil eine Software meint, ich verhalte mich jetzt gerade irgendwie auffällig, geht im Hintergrund ein Suchprozess los, der ganz konkret meine Person betrifft, ohne dass ein Mensch erstmal eingreifen könnte. Das geht alles viel zu schnell. Da wurde mir schon ein bisschen unheimlich. Es wurde auch prototypisch erstellt und getestet in Großbritannien bei der Olympiade. Und die beteiligten Unternehmen, also in Deutschland waren das zwei Unternehmen und die Uni Wuppertal, zumindest die Unternehmen versprechen sich davon natürlich einen Gewinn. Das heißt, die werden auch jederzeit bereit, die Ergebnisse, die sie im Rahmen dieses Programms erarbeitet haben, zu verkaufen. Und wenn ich mir vorstelle, dass so ein Land wie Ägypten 2011 so ein System am Start gehabt hätte, hätten wir vielleicht auch keinen arabischen Frühling erlebt. Da hätten wir da vielleicht noch einen Mubarak. Ja, es gibt andere Systeme in San Francisco. Da werden zum Beispiel die Pendler mit Kameras überwacht und mit Fahndungsdatenbanken abgeglichen. Und insgesamt gibt es auch in Deutschland schöne steuerfinanzierte Projekte wie ADIS bei irgendeinem Fraunhofer-Institut. Das ist auch so ein Videoanalyse-Tool, das Gefahrensituationen erkennen soll. Das heißt, ganz abgesehen von diesem Geheimdienstbereich, haben wir generell den Trend, soziale Kontrolle immer mehr zu automatisieren. Das schreitet in allen Bereichen voran. Und das ist kein besonders beruhigender Trend für mich. Des Weiteren muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn die Geheimdienste tatsächlich jetzt eine derart massive Überwachung ausüben können, wie viel Kompromat über einzelne Politiker haben sie denn dann schon gesammelt oder könnten sie zumindest potenziell sammeln? Oder über Entscheider in der Wirtschaft? Sprich, wären sie denn in der Lage oder geschieht das vielleicht sogar, dass sie Entscheidungen, die sie selber betreffen, Budgetentscheidungen über bestimmte Dinge, die sie angehen zum Beispiel, dass sie diese Entscheidungen beeinflussen, gezielt? Es ist zumindest denkbar, dass sowas geschehen könnte. Und damit hätten wir eine Macht im Staat, die von der Verfassung so nicht vorgesehen ist, gegen die wir aber kaum ankommen, weil das alles halt im Geheimen vor sich geht. Und weil die auch die Mittel haben, um fast jede Gegenwehr und Veröffentlichung zu entdecken, bevor es halt an die Öffentlichkeit dringt und das zu begrenzen. Eigentlich sind wir an einem Punkt, wo wir nur noch politisch dagegen vorgehen können. Der Einzelne kann das, auch was diese Überwachung technisch angeht, eigentlich nicht mehr. Ich habe noch mal schöne Beispiele, wie das konkret sich auswirken kann. Es gab in den in Großbritannien einen Menschen namens Levan Bryan, der wollte mit seiner Freundin nach Los Angeles in Urlaub fliegen. Und da hat er eine Weile vorher ein paar Tweets losgelassen. Der eine ging an irgendeine Freundin, zu der er sinngemäß sagte, wollen wir uns die Woche nochmal auf ein Schwätzchen treffen, bevor ich losziehe und Amerika zerstöre. Und der andere war, 3 Wochen von jetzt an sind wir in L.A., machen Fettparty und graben Marilyn Monroe aus. Er hätte das besser nicht geschrieben. Er ist mit seiner Freundin in die USA geflogen, wurde noch am Flughafen festgehalten, 5 Stunden lang verhört. Angeblich hat man sein Gepäck nach einer Schaufel durchsucht. wurde über Nacht eingeknastet und am nächsten Tag mit dem nächstmöglichen Flieger wieder zurück nach UK geschickt. Und wenn er jetzt in die USA einreisen will, muss er vorher ein spezielles Visum beantragen. Die Grundlage waren, also es gab nichts gegen ihn, außer diese 2 Tweets. Das zweite Beispiel ist eigentlich sehr viel krasser. Ein amerikanischer Jugendlicher namens Justin Carter spielte mit ein paar Freunden League of Legends und hat sich anschließend, nachdem sie das Spiel beendet hatten, auf Facebook mit einem seiner Mitspieler unterhalten und der meinte zu ihm, du bist ja echt krank im Hirn. Und er meinte zurück, auch auf Facebook, natürlich bin ich krank im Hirn, aber so richtig. Ich werde jetzt gleich losziehen und eine Schule voller Kinder zusammenschießen und ihre noch lebenden Herzen essen. Und hinten dran steht, lol, just kidding. Dummerweise verstehen Computerprogramme Ironie nur sehr, sehr begrenzt. Das führte dazu, dass sie diesen Jugendlichen festgenommen haben, für 6 Monate in den Knast gesteckt haben. Er hat in der Haft versucht, sich umzubringen. Seine Familie war nicht in der Lage, die 500.000 US-Dollar Lösegeld zu zahlen, um ihn da rauszuholen. Und er ist erst kürzlich aufgrund der Tatsache, dass jemand dass das Presse öffentlich wurde und jemand das mitgekriegt hat, der dann die 500.000 US-Dollar Kaution gestellt hat, wieder draußen. Und auch hier, man hat nichts gefunden. Es gab nur diese Facebook-Kommunikation. Dann haben wir natürlich das Beispiel André Holm, das Satzam bekannt sein dürfte, gerade in diesem Auditorium. Er hatte in einem Fachaufsatz als Soziologe, ich glaube damals an der Uni Braunschweig, unter anderem die Begriffe Gentrifizierung und Prekarisierung drin, was einfach soziologischer Fachwortschatz ist. Und es gab ein Bekennerschreiben dieser militanten Gruppe, die gegen die Proteste, gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm protestierten, indem sie ein paar Autos abfackelten und Morddrohungen an irgendwelche Politiker geschickt haben. Das fanden die alle nicht so furchtbar nett. Deswegen haben die nach § 129a Gründung einer terroristischen Vereinigung ermittelt. Deshalb lief das Ganze auch mit ziemlich weitreichenden Befugnissen. Und ein Gutachten sagte halt aus, dass der Autor dieses Bekennerschreibens André Holm sein müsse, nach Vergleich mit halt Schriften von ihm, die man so im Internet gefunden hatte, Fachaufsätzen. Das dazu führte, dass André 3 Wochen in Urhaft saß. Es gab das komplette Programm der Überwachung, Wohnraumüberwachung, Telefon, alles Mögliche, was natürlich nicht nur ihn betraf, sondern auch seinen Sohn und seine Lebensgefährtin Anne Roth. Und wir wissen das eigentlich auch nur deshalb, weil Anne Roth Journalistin ist und das öffentlich gemacht hat. Es mag also durchaus noch andere Fälle in Deutschland geben, wo das nicht öffentlich wurde. Und er wurde auch noch abgehört und überwacht, nachdem er aus der U-Haft draußen war, weil der Richter halt nicht bereit war, die Beweise der Staatsanwaltschaft als genügend anzuerkennen. Also es gab ein Gutachten, es gab ein Gegengutachten und der Richter hat gesagt, nee, ist nicht eindeutig, gut. Das Spiel geht bis heute. Vor ein paar Tagen hat Anne auf ihrem Blog nochmal was veröffentlicht, da parkte wieder so ein taktischer Kleinbus auf der gegenüberliegenden Straßenseite oder so. Noch ein schönes Beispiel aus neuerer Zeit. Ihr habt vielleicht alle die Anschläge bei dem Marathon in Boston noch in Erinnerung. Und die wurden ausgeführt mit Schnellkochtopfbomben. Und ein Amerikaner hat am Arbeitsplatz auch noch nach Pressure Cooker Bombs und Backpacks, also Schnellkochtopfbomben und Rucksack gesucht. Dann kam relativ zeitnah eine sechsköpfige Antiterror-Einheit bei ihm zu Hause vorbei, haben ihn verhört. Die waren sogar recht nett, also die haben ihn jetzt nicht erstmal Handschellen angelegt oder so. Die wollten nur wissen, warum er das gemacht hat. Und er hat dann wohl zu den Polizisten gesagt, haben Sie noch nie sich dafür interessiert, wie so eine Schnellkochtopfbombe funktioniert? Und da haben zwei der Polizisten laut diesem Zeitungsartikel wohl gesagt, doch, ich habe da auch schon nachgesucht. aber was viel bemerkenswerter ist, die entsprechende Zeitung, ich weiß nicht mehr, wo das stand, hat tatsächlich die Polizei dann daraufhin befragt, ob das öfter vorkommt. Und die Polizei sagt, das wäre alles Routine und es käme jede Woche hunderte Mal vor in den USA, dass so ein SWAT-Team irgendwo einrückt aufgrund von irgendwelcher Suchen. Wobei in diesem Fall es tatsächlich so war, es kam nicht über die Geheimdienstschiene oder über Google, sondern sein Arbeitgeber hat die Internetaktivitäten seiner Mitarbeiter beobachtet, das fiel ihm auf und der hat das der Polizei gemeldet. Im Zuge dieser Affäre oder dieser Meldung mit der Schnellkochtopfbombe kam dann auch raus, dass die Franzosen Atommüll in Schnellkochtöpfen aufbewahren und es irgendeinen französischen Hersteller von Schnellkochtöpfen gibt, der sehr, sehr froh über die französische Regierung ist, die jedes Jahr Zehntausende von Schnellkochtöpfen bei ihm kauft. Beispiel 5. Auf der Terror-Watchlist der Amerikaner steht jemand namens James Robinson. Dummerweise gibt es mindestens drei andere Personen dieses Namens in den USA. Einen 5-jährigen Jungen, ein Anwalt und einer, der ist Pilot. Da die jedes Mal, wenn die in den Sicherheitsbereich eines Flughafens möchten, sich sehr intensiven Untersuchungen unterziehen müssen, findet zumindest der Pilot das extrem doof. Weil er hat das Anliegen, öfter mal in die Nähe eines Flugzeuges zu kommen. Einer von den dreien, ich glaube, das war der Anwalt, hat dann irgendwann mal seine Flugkarten nicht mehr als James Robinson, sondern als Jim Robinson begonnen zu bestellen. Er hatte nie wieder ein Problem. Und wenn das so ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wie verlässlich sind diese Systeme überhaupt? Und was können wir daraus auf das Funktionieren von anderen Systemen schließen? Zum Abschluss ein Zitat von Katharina Nokun, der politischen Geschäftsführerin der Piraten, die als Kind mit ihren Eltern aus einem osteuropäischen Staat kam. Die Eltern haben ja immer gesagt, wir haben das gemacht, weil wir garantieren wollten, dass du in Freiheit aufwachsen kannst. Und sie hat vor kurzem in einem Zeitungsartikel in The European geschrieben, jetzt kann ich im Supermarkt zwischen mehr als 20 verschiedenen Ketchup-Sorten auswählen, aber meine digitale Post wird vom Geheimdienst geöffnet. Ist das die Freiheit, die meine Eltern sich vorgestellt haben? Es bliebe zu sagen, als Orwell 1984 geschrieben hat, hat er das nicht als Anleitung gemeint. Und dann noch ein Grußwort an den einen oder anderen, der wahrscheinlich auch in diesem Raum jetzt sitzt. Wir hatten ja die letzten Jahre immer Besuch von, keine Ahnung, wissen wir nicht so genau, Verfassungsschutz wahrscheinlich. Einzelne Leute kamen in mehreren Jahren hintereinander und nachdem wir sie offensichtlich entdeckt hatten, kamen dann wohl andere. Ich bin Mark Neis, ich bin Pirat. Und ich sage euch ganz klar, ich möchte nicht überwacht werden. Nicht hier, nicht heute, nicht morgen, gar nicht. Und jeder von euch, der genauso denkt, den bitte ich jetzt mal aufzustehen und zu klatschen. Danke.